Ich glaube, Hoffnung ist einfach eine von den Dingen, was mich momentan trägt. Ich habe über Hoffnung lange Zeit gar nicht so sehr nachgedacht, aber durch Ereignisse in den letzten 2 Jahren ist Hoffnung halt ein elementarer Bestandteil dessen geworden, wie ich auf mein eigenes Leben gucke.
Hopepunk ist ein Podcast über unsere Fähigkeit als Menschen, uns im Angesicht von Herausforderungen für die Hoffnung zu entscheiden. Hoffnung nicht als blinder Optimismus, sondern als Kraft, um aktiv auf eine positive Zukunft hinzuarbeiten. In jeder Folge widme ich mich einem Thema oder einem Gast, der die Hoffnung in irgendeiner Art und Weise in Arbeit oder Leben verkörpert. Ich bin Malte Schomburg und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist André Bajorat. Ich habe ihn eingeladen, weil er für mich jemand ist, der Hopepunk in jederlei Hinsicht lebt. Er ist jemand, der ein tiefes Verständnis für Systeme mitbringt und positiv gestaltend in diese Systeme hineinwirkt. Das betrifft einerseits die Welt der Finanzen. André ist seit knapp 30 Jahren in der europäischen Digitalwirtschaft tätig und eine starke Stimme in der deutschen Finanzwelt. Nach leitenden Positionen in verschiedenen Banken, Zahlungsverkehrs- und Fintech-Unternehmen ging er vor circa 3 Jahren zur DWS, wo er inzwischen tätig ist als Global Head of Digital Strategy, Products and Solutions. Gemeinsam mit Freunden betreibt er den Blog und Podcast Payment und Banking. Und als Investor und Business Angel investiert er schon lange in Lösungen, die Zukunft gestalten. André bringt seine Expertise auch in die Politik ein, etwa als Mitglied im Digital Finance Forum des Bundesfinanzministeriums. Nur wenige Menschen in Deutschland sind Mitglied einer politischen Partei. André ist schon länger. Zunächst bei der SPD, dann bei den Grünen und inzwischen bei Volt. Über das politische Engagement haben wir uns kennengelernt, nämlich im Vorfeld der Bundestagswahl 2025, als wir uns beide für Volt engagiert haben. André blickt aufmerksam auf derzeitige politische Entwicklungen, positioniert sich immer wieder auch öffentlich und sichtbar und denkt auch hier wieder ebenen- und systemübergreifend, europäisch und global. Und dann ist da noch das Fundament von allem, nämlich die menschliche Ebene. André ist seit über 25 Jahren mit seiner Frau zusammen, Vater zweier fast erwachsener Töchter und eingebettet in einen starken Freundeskreis. Das weiß ich deshalb, weil er immer wieder auch öffentlich unterstreicht, wie wichtig dieser Aspekt seines Lebens für ihn ist und wie sehr ihm diese Menschen dabei helfen, den Herausforderungen des Lebens mit Zuversicht zu begegnen. Zu diesen Herausforderungen gehört eine Querschnittlähmung seit dem vergangenen Sommer. Auf dem Blog plötzlichquerschnitt.de könnt ihr Andres Geschichte folgen. André lebt das, was ich unter Hopepunk verstehe. Heute möchte ich mit ihm darüber sprechen, wie er zur Hoffnung steht, wie ihn die Erfahrungen der vergangenen Monate und Jahre geprägt haben, aber auch, wie er auf die heutige Gesellschaft und politische Entwicklungen blickt. Kurz, mich interessiert, wie André die Welt sieht. Lieber André, ich freue mich wirklich sehr, dieses Gespräch heute mit dir führen zu dürfen, und zwar persönlich.
Vielen Dank, ich mich auch.
Wie stehst du zur Hoffnung?
Ich glaube, Hoffnung ist einfach eine von den Dingen, was mich momentan trägt. Ich habe über Hoffnung lange Zeit gar nicht so sehr nachgedacht, aber durch Ereignisse in den letzten 2 Jahren ist Hoffnung halt ein elementarer Bestandteil dessen geworden, wie ich auf mein eigenes Leben gucke. Auf der einen Seite habe ich 2024 einen plötzlichen Herztod überlebt. Und das kannst du natürlich einfach nur überlebt haben, indem man Hoffnung hatte, dass die Menschen, die dabei waren, mich gerettet haben. Nun, also es ist nachhinein Hoffnung, die ich da hatte, dass die Leute funktionierten, haben sie. Und jetzt, nach der Querschnittlähmung, habe ich natürlich immer noch Hoffnung, das zu meistern, die Situationen zu meistern, die jetzt auf mich zukommen. Und natürlich auch noch Hoffnung, da das kein Unfall war, der mich zum Querschnitt in den Querschnitt gebracht hat, sondern eher eine organische Schwäche, dass ich noch Hoffnung haben kann, dass möglicherweise was wiederkommt. Auch das trägt mich. So stehe ich wahrscheinlich gerade zur Hoffnung.
Wie hast du gemerkt, dass Hoffnung da eine Rolle spielt?
Ich glaube, ich habe das Wort gar nicht so unbedingt benutzt oder aktiv in meinem Kopf gehabt, sondern ich habe einfach sehr, und das Wort habe ich auch nicht benutzt, sondern im Nachhinein immer wieder von Freunden gehört, sehr resilient auf die Situation reagiert und immer nach vorne geguckt. Und ich glaube, das ist etwas, was für mich sehr stark Hoffnung widerspiegelt, dass ich nach vorne geguckt habe und nicht aus einer Angst heraus, sondern aus einer Hoffnung und einer Zuversicht heraus, Das Ganze mit dem Querschnitt ist mir widerfahren auf einem Weg in die USA, gemeinsam mit meiner kleinen Tochter. Und ich habe so nach 2 Tagen in den USA im Krankenhaus dann gemerkt, okay, das ist irgendwie größer als gedacht. Also das war kein Querschnitt, der von jetzt auf gleich 0 auf 100 passiert ist, sondern der sich so über 4-5 Tage entwickelt hat. Von der rechten Seite, vom Fuß nach oben, über die Mitte nach unten wieder. Und irgendwann war mir klar, okay, das ist irgendwie härter. Und meine Tochter war natürlich völlig verzweifelt. Und ich war das aber gar nicht, sondern ich habe ihr dann sehr, sehr früh gesagt, stell dir vor, es wäre andersrum. Stell dir vor, mein Kopf würde nicht funktionieren und meine Beine wären noch da. Das wäre schlimmer. Guck mich an, wir können reden, wir können denken, wir können lachen, wir können weinen. Und das ist viel, 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 viel besser als andersrum. Und das hat mich die ganze Zeit getragen und wahrscheinlich gibt mir das Hoffnung, dass mein Kopf funktioniert.
Inwieweit ist diese Zuversicht? Die war ja wahrscheinlich dir nicht neu. Hat sie dich überrascht, dass du die hast? Oder war das etwas, wo du im Nachhinein sagen würdest, das hast du immer schon gehabt?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich immer schon ein hoffnungsvoller Mensch war, beziehungsweise immer positiv in die Zukunft geguckt habe. Wenn man ehrlich ist, hatte ich, glaube ich, ich hatte keine beschissene Kindheit, aber keine Kindheit, dass ich gesagt hätte, ich bin auf Rosen gebettet oder irgendwie alles funktioniert oder alles ist super, sondern eher eine mit einer Menge Widrigkeiten. Und ich habe aber immer nach vorne geguckt und immer die Sachen so selber in die Hand genommen und war sehr, sehr früh sehr, sehr selbstständig. Und für mich war immer die Zeit vor mir besser als die Zeit hinter mir.
Ah, interessant.
Ne? Und ich habe nie nach hinten geguckt und darüber gejammert, das war aber früher besser. Sondern egal, was passiert ist, egal, wie die Situationen waren, habe ich immer das Gefühl gehabt, danach war es eigentlich besser. Und das ist natürlich schwer in so einem Moment, wo du plötzlich das Gefühl hast und du weißt, deine Beine kannst du nicht mehr benutzen, so darüber nachzudenken und sich wirklich vorzustellen, dass die Zukunft besser wird. Aber mir war irgendwie klar, damit ist das Leben nicht beendet. Mhm. Ich hatte so ganz, 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 ganz wenige Momente, wo es wirklich, und ich habe die Tage dann irgendwann nach Farben sortiert. Es ist ein heller Tag, es ist ein grauer Tag, es ist ein schwarzer Tag. Und es gab im Krankenhaus in den USA, wo ich dann 2 Wochen war, gab es so 2-3 Momente, die waren wirklich grau bis schwarz. Und das habe ich mir dann auch bewusst gemacht und dann auch dort angefangen, Tagebuch zu führen, um das einfach nicht zu vergessen. Und auch die Gefühle, die Schmerzen versucht aufzuschreiben. Und dann war mir irgendwann aber klar, okay, nee, das ist nicht schwarz. Das soll auch nicht schwarz sein. Sondern du guckst nach vorne, der nächste Schritt ist, nach Hause zu kommen. Hm. Und dann darüber nach, also nach Hause erstmal nach Deutschland. Und ich habe dann auch sofort immer das in die Hand genommen und habe Kontakt aufgenommen zum UKE. Also ich habe geplant, ich habe gemacht, ich habe die Dinge in die Hand genommen, habe das mit dem Rückflug mit Lufthansa organisiert. Also das ganze Organisieren hat mir Kraft gegeben.
Und das konntest du aber in der Situation?
Das konnte ich total. Und ich weiß auch, dass ein guter Freund von mir sagte mir im Nachhinein, wir wussten gar nicht so richtig, was wir tun sollten, weil wenn wir etwas organisieren wollten in unserem Freundeskreis, hätten wir dich gefragt. Und deshalb war es schwer, irgendwie etwas zu organisieren, wo wir eigentlich das Gefühl haben, ey, das müsste eigentlich er tun. Und er hat es getan. Also das heißt, ich habe das dann in die Hand genommen. Natürlich haben mir viele Freunde geholfen. Natürlich waren viele Freunde da. Und wenn sie nur gedanklich oder telefonisch oder wie auch immer da waren. Aber in die Hand genommen habe ich das halt. Und so bin ich dann halt. Und das hat mir dann auch wieder Kraft gegeben. Also es zu schaffen, die Lufthansa zu überzeugen, uns nach Hause zu fliegen. Es zu schaffen, dass dann irgendjemand die Kosten dafür übernimmt. Es zu schaffen, sofort in Hamburg anzukommen, einen Krankentransporter stehen zu haben und 1,5 Stunden nach der Ankunft in Hamburg auf der Station zu sein. Also einfach solche Dinge, wo du dann, wenn du es nachher Leuten erzählst, die sagen so, wie klappt das, wie geht das?
Und dann, das wollte ich auch gerade.
Naja, und ich habe mich nicht dafür gefeiert oder irgendwie gesagt, so, wie geil ist das und wie toll oder was auch immer, sondern es war für mich halt klar, okay, ich will das halt nach vorne so gut wie möglich haben. Hm. Weißt du, das ist irgendwie nicht sich scheiße anfühlt. Also wenn schon alles doof ist, wenn irgendwie dein Körper nicht mehr funktioniert, dann sollte wenigstens das, was dann kommt, sich irgendwie gut anfühlen.
Ja.
Und dann hatte ich auch im Nachhinein, als ich dann im UKE war, das war gut. Und ich habe das ja dann auch dort gelebt. Weißt du, du kennst es ja, das ist ja eine gute Umgebung. Und ich bin, nachdem ich dann irgendwie 3-4 Tage, glaube ich, länger, 5 Tage in Quarantäne war, danach sofort jeden Abend essen gegangen in Eppendorf.
Stark.
Und das haben dann irgendwann die Ärzte gesehen und mir erstmal gesagt, eigentlich darfst du das nicht, um mir dann am nächsten Tag sofort Restauranttipps zu geben. Weil sie halt gemerkt haben, okay, der Typ funktioniert anders als normalerweise wahrscheinlich 90% oder 80% der anderen Patienten hier. Und auch das hat mir wieder Hoffnung gegeben, weißt du, weil ich halt einfach für mich entschieden habe, ich nehme halt am Leben teil. Und ob ich jetzt im Rollstuhl sitze oder halt nicht, sondern ich bin einfach sofort in die nächste Weinbar, Kneipe, Restaurant rein, wenn es denn ging. Natürlich hat man dann sich natürlich Restaurants ausgesucht, die in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit hatten, dass man da reinkam. Es war ja im Sommer, da konnte man auch gut draußen sitzen. Will nur sagen, auch da, das war halt auch Hoffnung, ne? Und so bin ich damit umgegangen. Also nach vorne geguckt und als es dann darum ging, in welche Reha geht man, gehe ich, gab es dann immer die ganz klare Empfehlung von allen Ärzten und Physiotherapeuten um mich herum, geh nach Boberg. Und ich habe mir angeguckt, wie das da aussieht, was es da für Informationen zu gibt. Also, das ist ein Horror für mich, in 2-Bett- oder 4-Bettzimmern zu sein. Das hat mir echt erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Da hatte ich eine Zeit lang irgendwie wenig Hoffnung und habe mir dann halt Alternativen überlegt. Wo könnte man hingehen? Hatte dann wiederum Glück, auch witzigerweise. Du hast vorhin Volt angesprochen über einen sehr lieben Menschen, den wir beide von Volt wahrscheinlich kennen, Cornelius, der mir dann einen guten Freund von sich wiederum vorgestellt hat, der eine Reha-Klinik in Berlin leitet, mit dem ich dann gesprochen habe und der mir dann von vornherein gesagt hat, André, ich nehme dich jederzeit auf. Aber ich kann dir halt einfach nur empfehlen, geh nicht zu weit weg von deiner Familie.
Wie weit ist Boberg weg von deiner Familie?
Naja, jetzt von hier von Pinneberg ist Boberg schon 1:10 oder eine gute Stunde.
Okay, aber nicht durch halb Deutschland.
Genau, aber eben nicht durch halb Deutschland, sondern versuche so nah dran zu sein, dass deine Familie bei dir sein kann, wenn du sie brauchst. Und vielleicht bist du sogar so weit weg, dass sie nicht das Gefühl haben, jeden Tag kommen zu müssen.
Interessant.
Ja. Ne, weil, und das habe ich dann auch von dem, habe ich in meinem Kopf wieder aufgenommen, nach vorne geguckt und überlegt, okay, was ist die beste Variante? Möglicherweise ist Boberg doch die beste Variante. So, dann bin ich dahin und muss auch sagen, vom ersten Moment an fühlte ich mich da unglaublich gut aufgehoben und auch wieder sehr hoffnungsvoll zu sehen, dass Menschen das Thema Querschnitt komplett atmen. Von morgens bis abends. Ob das von den Pflegekräften über die Ärzte bis zu den Physios und Ergos ist. Das ist halt toll gewesen. Also wirklich toll zu spüren, bist du damit nicht alleine?
Ist das eine Reha-Klinik spezialisiert?
Es ist ein BG-Krankenhaus. Also eigentlich kommen da Menschen hin, die Unfälle haben.
Okay.
Mhm. Und damit weißt du halt auch, wer hat Unfälle. Unfälle haben Menschen, die körperlich arbeiten. Also normalerweise nicht Menschen wie du und ich. Mhm. Und das ist eine harte Klientel, die da teilweise rumläuft. Aber sie haben, so sagen sie jedenfalls selber, die meisten Querschnittpatienten in Deutschland pro Jahr. Und es ist, das würde man jetzt nicht als typische Reha-Klinik bezeichnen. Und wenn du halt das mit einer anderen Reha-Klinik, die ja gerne an schönen Orten ist, irgendwo vergleichst, ist es hart. Hm. Aber sie machen halt genau das Richtige mit dir. Sie bereiten dich auf das Leben im Rollstuhl, auf das Leben als Querschnittpatient perfekt vor. Und auch das hat mir dann wieder Hoffnung gegeben. Also die Umgebung war semi. Die Menschen waren großartig und das, was sie mit mir gemacht haben, war halt genau richtig. Teilweise habe ich gedacht, mein Gott, was tue ich hier eigentlich? Und jetzt heute weiß ich, dass dieses ständige Transferieren von links nach rechts, von vorne nach hinten.
Also transferieren heißt von einer Position in die andere.
Vom Rollstuhl auf die Toilette, vom Rollstuhl ins Bett, vom Rollstuhl auf den Treppenlift, vom Rollstuhl ins Auto, vom Rollstuhl in deinen normalen Stuhl. Na, das sind halt so die Dinge, mit denen ich mich, das kann sich jeder, der läuft, was ja zum Glück die meisten Menschen sind, sich vorstellen, jede Positionsänderung, die du machst.
Ohne, dass du deine Beine bewegst.
Ohne, dass du deine Beine bewegst, ist halt ein Transfer. Und du machst den halt wahrscheinlich, weiß gar nicht, wie oft am Tag, 100-fach am Tag, dass du dich halt aus dem Bett bewegst, dass du dich hinsetzt, dass du wieder aufstehst, dass du dich in der U-Bahn hinsetzt und was auch immer. Und die meisten von diesen Transferen machen wir als Querschnittspatienten halt manuell und müssen vorher darüber nachdenken und das musst du halt lernen. So, und alles nach vorne gerichtet und da habe ich dann auch wieder gemerkt, okay, ich will nach vorne gerichtet das Ganze gestalten und hoffnungsvoll und habe dann auch in Boberg sehr früh dann wieder auch da angefangen, mir Orte zu suchen, wo ich mich mit Freunden treffen konnte, haben oft an der Elbe unten gesessen im Zollenspieker Fährhaus, ne, und sind auch da wieder, also essen gehen ist ja dann oft so ein so ein Moment, wo man zusammenkommt und den man dann nutzt, sich irgendwo hinzusetzen.
Ganz wo auch alle auf Augenhöhe sind.
Wo alle auf Augenhöhe sind, absolut, ja, hast du völlig recht, ne, was irgendwie echt ansonsten schwer ist. Aber auch dann, als ich dann in der Reha war, bin ich zu Konzerten gegangen, weil mich Freunde halt dann zu Konzerten entführt haben. Teilweise habe ich sie dann selber auch dahin entführt, bin zum Fußball gegangen, also zu St. Pauli gegangen, habe mich halt um Tickets bemüht, bin halt sofort in die U-Bahn gestiegen aus Boberg und bin halt dann selber zum Fußball gefahren und ja, das waren halt so Dinge, die ich halt nach vorne gerichtet gemacht habe und das hat mir dann schon auch Hoffnung wiederum gegeben, dass ich das Leben, was ich vorher geführt habe, was ein sehr aktives war, natürlich anders, aber durchaus weiterleben kann. Lange Antwort auf das Thema Hoffnung.
Nein, vielen Dank. Jeder Satz ist wichtig und bleibt drin. Hast du mit der Menschlichkeit gerechnet, die dir zum Beispiel dann die Ärzte, die erstmal sagen so, ey, du darfst aber hier nicht raus, aber am nächsten Tag geben sie dir Restauranttipps oder die Pfleger, die Mitpatienten in Boberg. Wahrscheinlich bist du Menschen dort anders begegnet als
ja, bin ich sonst. In der Tat. Bin ich in der Tat. Also natürlich mit einer anderen Dankbarkeit.
Mhm.
Und du bist natürlich den Menschen, das habe ich schon in Chicago im Krankenhaus gemerkt, sehr nah.
Ja.
Und ich habe mich, glaube ich, über nichts irgendwo beschwert.
Mhm.
Also weil ich einfach auch von meiner Frau, die ja auch Ärztin ist, weiß, wie ungerne oder wie scheiße sich das anfühlt, wenn du halt eigentlich jemandem gerade hilfst, helfen willst, das Beste tust und dann halt sich jemand beklagt oder meckert. Mhm. Ich glaube, man kann Kritik üben, aber man sollte nicht meckern. Und genau das habe ich halt auch teilweise gemacht. Ich habe den Kollegen im UKE gesagt, wenn irgendein Prozess kacke war. Wenn ich irgendwo lange gewartet habe und ich habe denen auch erklärt, oder nicht erklärt, erklärt ist falsch, sondern erzählt, was ich zum Beispiel in Chicago im Krankenhaus gut fand und was anders war. Einfach, um ihnen zu sagen, zu spiegeln, ey, denk mal darüber nach. Und genauso habe ich das in Boberg auch gemacht. Und dann hat dann eine Pflegerin hat mich mal irgendwann, du kannst halt entweder aus dem Bett in den Rollstuhl den Transfer manuell machen mit den Händen oder du kannst in so ein Tuch gespannt werden und dann über die Decke über einen Aufzug gezogen werden. Und sie wollte mir helfen, hat das einfach gemacht. Und ich muss sie wohl so angeguckt haben, dass sie nach einer Stunde zu mir kam und sagte, das machen wir nie wieder. Ne?
Okay. Mhm.
Und ich musste aber nicht irgendwie meckern und ich musste nicht irgendwie etwas sagen, sondern scheinbar hat mein Blick dann gereicht. Ja, und ich bin mit den Leuten anders umgegangen. Aber deine Frage war ja, habe ich mit dieser Nähe oder mit, ich weiß nicht genau, mit der Menschlichkeit, danke, mit der Menschlichkeit gerechnet? Nee, aber ich glaube, durch meine Art habe ich auch eine Menschlichkeit bekommen, die vielleicht nicht jeder Patient normalerweise bekommt. Also ich hatte einen Stationsarzt im Krankenhaus im UKE, der kam jedes Mal nach der Visite des Chefarztes zu mir und sagte so, wir haben uns immer gesiezt, es war albern, also eigentlich hätte man sich duzen können, weil man sich auch sehr sympathisch war. Und er so, was hast du denn verstanden? Um mir das dann zu übersetzen. Das machen die ja auch nicht mit jedem.
Nee, das ist richtig.
Und das war immer großartig. Und also das war eine Menschlichkeit. Und als ich dann entlassen wurde im UKE, kam dann auch der Chefarzt und meinte so, ich bin total traurig, dass Sie ab morgen weg sind. Weil das war immer unser Highlight-Zimmer, zu Ihnen reinzukommen. Auch wenn wir Ihnen natürlich jetzt hier nicht groß helfen konnten. Wir hatten die Hoffnung, also auch die hatten Hoffnung, dass die etwas finden, wo sie gegen arbeiten können. Und sie haben ja nichts gefunden, also ob es eine Autoimmunerkrankung ist oder was auch immer. Und sie haben nichts gefunden. Und die haben aber jeden Tag, wenn sie zu mir gekommen sind, Hoffnung gehabt. Und die waren teilweise frustrierter als ich.
Mhm.
Die waren teilweise, guckten mich an und so, ey, warum bist du so hoffnungsvoll? Ne? Und Hoffnung, haben sie auch echt benutzt, das Wort. Und ich habe gesagt so, warum sollte ich so depressiv sein oder so deprimiert sein wie ihr gerade? Also auch wenn ihr gerade gestern kein Virus gefunden habt, nichts in mir gefunden habt, hey, dann ist es halt so. Und das war halt etwas, ja, also da habe ich eine Menschlichkeit in der Tat erfahren. Habe ich die erwartet? Weiß nicht. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich eine Art, wo mir, glaube ich, auch Menschlichkeit manchmal entgegenkommt. Das liegt aber dann, glaube ich, teilweise an einem selber. So sage ich es auch oft meinen Kindern. So wie du es halt in den Wald hineinrufst, kriegst du irgendwie auch zurück. Ich weiß nicht, ob das Sprichwort stimmt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Und so versuche ich das halt irgendwie auch. Und ja, in der Tat, ich glaube, seitdem ich diese Erkrankung habe, gehe ich noch mal anders mit Menschen um, weil ich halt auch weiß, wie viel Abhängigkeit ich habe.
Diese Hoffnung ist bei dir ja offensichtlich intrinsisch.
Wahrscheinlich. Also ich glaube, es ist diese Art, nicht traurig zu sein. Ja. Oder traurig vielleicht schon. Traurig bin ich auch manchmal. aber nicht depressiv darüber zu werden oder nicht irgendwie verzweifelt, ist, glaube ich, der richtige Begriff. Und ja, das habe ich irgendwie in mir. Aber ich glaube, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, auch deshalb, weil es irgendwie immer besser geworden ist in meinem Leben.
Und du ja auch gemerkt hast, dass das Leben nicht vorbei ist, wie du
genau
sagtest.
Genau. Und auch jetzt finde ich, dass ich jetzt Momente habe, wo ich denke so, geil, das ist eigentlich schöner als vorher. Weil ich natürlich viel, viel mehr zu Hause bin, viel, viel mehr Zeit mit meiner Familie verbringe, auch wenn meine große Tochter jetzt momentan nicht da ist, aber auch wenn die da ist, aber viel intensiver die Zeit verbringen und vielleicht sogar auch offener und ehrlicher und gefühlvoller reden.
Ah ja?
Ja.
Also du mit deinen Mitmenschen meinst du oder du, wie du Sprache gebrauchst generell?
Weil ich halt einfach relativ viel rauslasse, ne? Also weil ich nicht damit hinterm Berg halte, wie es mir geht. Und auch da kriegst du dann auch wieder viele Dinge zurück, die, wenn man es vorher selber nicht so gemacht hat, die du vorher auch nicht zurückbekommen hast. Und dadurch, dass ich darüber spreche, wie es mir geht, dadurch, dass ich darüber spreche, wie ich mir das auch vielleicht in der Zukunft vorstelle, kriege ich dann auch teilweise etwas zurück, nicht von jedem, aber von vielen, was ich vielleicht vorher auch nicht so bekommen habe. Und das ist schön.
Wie gehst du damit um, dass Menschen in deinem Umfeld vielleicht manchmal nicht, oder anders ausgedrückt, bei uns war es damals so, da kamen die Menschen manchmal auf uns zu und sahen nur noch die Krankheit.
Ich glaube, der Unterschied ist, was ich auch sehr, sehr früh Leuten gesagt habe, auch wenn ich es gespürt habe, dass ich kein Mitleid haben will.
Ja.
Sondern Mitgefühl.
Großer gerne, Unterschied.
Sehr gerne Mitgefühl, sehr gerne Empathie. Aber was ich nicht haben will, ist die tätschelnde Hand auf der Schulter, die Mitleid.
Du Armer und so.
Genau. Und das habe ich Leuten auch vom ersten Moment an gesagt. Das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Es tut nicht weh, aber es ist halt irgendwie ein falsches Gefühl. Lass das. Das sage ich ganz offen und das hilft. Und ich glaube, was halt total hilft, dass Menschen mit uns, mit mir, nicht nur diese Krankheit sehen, ist, dass ich damit offen umgehe.
Mhm.
Du hast vorhin über den Blog gesprochen. Das war ja auch so ein Ergebnis dessen, dass ich irgendwann, ich hatte in den ersten 100 Tagen, 130 Tagen oder weiß gar nicht genau wie lang, Tagebuch geführt und das dann irgendwann auch in so eine Art Erzählung, Buch überführt. Bisher nicht veröffentlicht, aber für mich, für uns, das aufgeschrieben, die ganze Geschichte und nicht erst ab dem Querschnitt, sondern ein Jahr zuvor mit plötzlicher Herztod, den ich überleben durfte durch den Einsatz meiner Frau und von Freunden, habe ich das Ganze nochmal rückwirkend Revue passieren lassen. Und das habe ich aber, auch das, darüber habe ich gesprochen und dann habe ich irgendwann angefangen, halt den Blog zu machen, weil ich das Gefühl hatte, das muss irgendwie raus. Und das hilft total, weil doch einige Freunde und Bekannte und Nachbarn das lesen. Das hilft, weil ich damit offen umgehe und damit, glaube ich, Angst verschwindet. Und ich glaube, dass teilweise Menschen nur diese Krankheit sehen, weil sie Angst haben, weil sie auch Angst vor dem Umgang haben. Und ich glaube, das haben wenige Leute bei uns. Und ich sage ganz bewusst bei uns, weil das ja nicht nur mich betrifft, sondern auch meine Frau, meine Kinder, dass sie ja keine Angst davor haben. Und natürlich ist es dann irgendwie dann doch für den einen oder anderen, für die ein oder andere ein Schock, wenn sie mich das erste Mal im Rollstuhl sehen. Wenn sie das erste Mal zu uns kommen und sehen, wie ein Transfer irgendwie vom Rollstuhl auf den Treppenlift ist oder so etwas. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich ja auch darüber schreibe, wie kacke das teilweise ist und wie scheiße das dann auch ist, wenn du plötzlich mal am Boden landest, ist dabei irgendwie keine richtige Angst. Und das hilft, glaube ich, total, dass ich dann auch da wiederum Menschlichkeit und wenig Mitleid, selten Mitleid bekomme und viel mehr Hilfe, Unterstützung, Mitgefühl, habe ich ja gerade schon gesagt, finde ich nicht schlimm, aber willst du auch nicht immer. Ne? Du willst einfach irgendwann auch mit deinen Freunden wieder ganz normal.
Verbindung vielleicht.
Ja, genau. Also, dass sie halt auch verstehen, was da gerade passiert. Aber dass du einfach mit Freunden wieder genau den gleichen Scheiß machst wie vorher.
Ja.
Ja, und meine besten Freunde versuchen mich gerade davon zu überzeugen, dass ich jetzt wieder mit ihnen in Karneval fahre.
Geil.
Ja, und da sage ich so, nee, das ist mir, glaube ich, noch mindestens ein Jahr zu früh. Und ich mag halt nicht den ganzen Abend nur auf Ärsche gucken.
Nachvollziehbar.
Ja, und das ist halt eine Perspektive im Karneval, die willst du nicht. Also du.
Ich bin ja Hamburgerin, ich bin ja keine Kölnerin.
Und er wird mir fehlen, der Karneval. Er wird mir grandios fehlen.
Du wirst ihn betrauern.
Ja.
Ja.
Ja, es gibt ja durchaus auch 2 bis 3 Karnevalspartys, die man in Hamburg feiern kann, die du wahrscheinlich niemals aufgesucht hast, aber die wir als Exil-Kölner, Exil-Rheinländer jedes Mal dann doch wieder feiern. Also es gibt durchaus am Freitag ein Lass mal singe. Es gibt durchaus am Rosenmontag eine Party im Parlament. Also es gibt am 11.11. eine Party im Parlament. Und das kann ich mir irgendwann auch wieder vorstellen. Das werde ich irgendwann auch mal wieder machen. Aber ich glaube, dieses Jahr noch nicht.
Das kann ich nachvollziehen. Inwieweit hat deine Erfahrung, dein Blick auf das verändert, was um uns herum gerade passiert? Also auf die Gesellschaft, auf das Gesundheitssystem vielleicht?
Ach, ich weiß nicht. Also das Gesundheitssystem habe ich ehrlich gesagt also ich bin super dankbar, in diesem Gesundheitssystem zu leben, in dem wir leben. Und
das muss ich auch sagen, ja.
Und natürlich hat es totale Schwächen.
Mhm.
Und natürlich sehe ich die Ineffizienzen und natürlich sehe ich, wie schlimm sowas ist, wie eine Hilfsmittelversorgung und wie grandios beschissen Sanitätshäuser sind und wie undigital dieser ganze Kram ist. Keine Frage. Und wenn ich durch so eine Reha-Klinik oder durch so ein Klinikum laufe, denke ich also, mein Gott, wie ineffizient ist dieser ganze Laden. Aber trotzdem war ich natürlich bin ich unfassbar dankbar dafür, wie das System mich aufgefangen hat.
Mhm.
Auch schon in den USA, muss ich auch sagen.
Ja.
Also natürlich musste ich sofort am Eingang des Krankenhauses eine Kreditkarte ziehen. Aber als dann klar war, okay, der kann eine Kreditkarte ziehen und der ist auch noch privat versichert, funktionierte das System. Ich weiß, dass es in den USA anders sein kann, anders ist in der Breite der Masse, aber ich kann mich darüber nicht beschweren. Und auch über das deutsche System kann ich mich nicht beschweren. Ich finde es teilweise hanebüchen, wie die Hilfsmittelversorgung für Menschen wie mich jetzt ist.
Mhm.
Also nur als Beispiel, ich bekomme genau einen Rollstuhl und du siehst jetzt hier, wie wir hier leben.
Ja.
Damit würde ich halt auf einer Ebene leben können und könnte nicht mehr auf Toilette, könnte nicht mehr in mein Bett, wenn ich mir nicht jetzt selber einen zweiten Rollstuhl angeschafft hätte. Zum Glück geht das und das muss ich auch sagen, man muss sich diese Krankheit leisten können.
Und man muss sie sich erkämpfen, den Umgang damit.
Genau und ich glaube, wenn du nicht, also ich habe ja einfach auch alles mir einfach gekauft, ohne darauf zu warten, dass ich irgendeine Zusage für irgendwas habe. Und kaufe mir halt auch gerade Dinge, wo ich genau weiß, dass wahrscheinlich 90% der Querschnittspatienten dazu nicht in der Lage sind. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich das halt kann. Aber so etwas wie ein Liegerad zu kaufen, zahlt keine Krankenversicherung. Kann man auch sagen, ist okay, war das Luxus. Und gleichzeitig würde es halt mein Leben komplett wieder verändern. Und gibt mir halt auch wieder Hoffnung, weil ich Dinge tun kann, sehr ähnlich zu dem, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, nämlich durch den Wald Fahrrad zu fahren. Und auch das gibt mir wieder Hoffnung, weil ich wieder mit Leuten Dinge teilen kann, die halt für mich total lebenswert sind.
Fahrradfahren war ein großes Ding für
mich. Fahrradfahren war ein Riesending für mich. Riesending, kann ich nie anders sagen. Mein ganzes Leben lang. Also wirklich, seitdem ich 10, 12 war, natürlich Fahrradfahren tun in Hamburg auch viele, aber ambitioniert Fahrradfahren, das habe ich halt immer getan. Mit, keine Ahnung, 8 Fahrrädern in der Garage. Völlig sinnlos, aber halt geil.
Liebe zum Rad.
Genau, totale Liebe zum Fahrrad.
Herzensthema.
Ja, wirklich Herzensthema. Und das wieder zurückzubekommen in Teilen, auch wenn es mit den Armen ist, ist halt toll. So zurück zum Gesundheitssystem, das zahlt das Gesundheitssystem nicht. Da kann man sagen, eigentlich ist es bescheuert, eigentlich sollte das Gesundheitssystem so etwas unterstützen, weil das halt wahrscheinlich für die mentale Gesundheit ganz, ganz viel bei mir und bei anderen tut und täte. Ja, wie gesagt, ich beschwere mich nicht darüber und ich habe noch nicht wirklich hundertprozentig darüber nachgedacht, was man alles besser tun könnte. Aber dadurch, dass ich gerade sehr viel mit Krankenkassen und mit Pflegeversicherungen und mit Reha-Zentren und mit Versorgungszentren und sowas zu tun habe, ne, und mein Gott. Wer sind denn jetzt die ganze Zeit immer meine Katheter und sowas schicken? Du weißt, was ich meine?
Sanitätshäuser.
Danke. Das Wort meinte ich. Ich habe das heute nicht aus meinem
Maschinenbauschatz
gestrichen, weil das halt so schrecklich ist mit denen. Und da kann man bestimmt mal drüber nachdenken, was da besser geht. Und wie ich sonst auf die Welt gucke, also ich war natürlich gestern, also man muss vielleicht sagen, welcher Tag wir heute haben. Gestern war die Rede von dem verwirrten Rothaarigen in Davos. Da kann man einfach nur noch Hilfe schreien. Und da weiß ich nicht, wie man darauf noch reagieren kann.
Jetzt wie Mark Carney zum Beispiel, der eine sehr hoffnungsvolle Rede gehalten hat.
Ja, total. Der hat sogar davor getan, weil er wahrscheinlich schon ahnte, wie wirr und wie wahnsinnig dieser Typ wieder redet. Und ich habe heute Morgen auch Herrn Merz gehört.
Ah, den habe ich noch nicht gehört.
Das war jetzt auch, ja, dummerweise habe ich das gehört mit der deutschen Übersetzung. Und die sind teilweise sehr schlecht, weil dann irgendwie auch die Untertöne nicht so richtig rauskommen. Ich muss das, glaube ich, nochmal im Original hören, in Englisch geredet.
Das muss ich auch noch tun.
Das werde ich auch tun, aber das war natürlich deutlich weniger empathisch als der kanadische Premierminister am Tag zuvor. Also wie gucke ich da drauf? Schon mit einer Angst.
Ja, mit einer Angst.
Ja. Also weil ich einfach das Gefühl habe, dass gerade einfach Verrückte an Mächten sind. Sowohl in Russland als auch in den USA. Und anders kann ich das nicht bezeichnen.
Nee, das ist, glaube ich, auch eine gute Beschreibung der Realität, in der wir gerade leben.
Genau. Und wir haben halt leider keine starken und mutigen und hoffnungsvollen, ich meine, das Begriff ist falsch, aber trotzdem sind es ja Führer. Jetzt in Europa,
Führungskräfte. In der Wirtschaft redet man ja einfach so von Führungskräften,
ja,
in der Politik.
Und die haben wir nicht. Ne? Und das haben wir nicht mit Merz. Das haben wir vielleicht ein bisschen mit Macron, das glauben wir immer. Aber der wird wahrscheinlich auch nicht sehr weg sein.
Mhm.
Und jetzt muss ich auch so etwas wie Meloni zu verlassen. Das macht mir halt Angst.
Ja, das kann ich verstehen.
Und wenn jetzt gerade alle darüber sprechen, dass wir eine Achse Merz-Meloni haben, dann denke ich so, wow. Das ist unsere Hoffnung.
Das kann es nicht sein, das kann es nicht bleiben.
Und dann denkt man halt gleichzeitig, das Mercosur-Abkommen war gestern irgendwie oder war endlich dann durch. Und dann, du hast es ja vorhin schon gesagt, ich war Grünen-Mitglied und habe mich einfach gestern wieder dafür geschämt, was dort passiert, wie kurzsichtig und wie kleingeistig und wie wenig nach vorne gerichtet dann Grüne agieren, weil sie halt Angst haben, dass zu viele Pestizide aus den südamerikanischen Staaten nach Europa kommen. Ja, davor kann man Angst haben, aber das ist kein Grund, so ein Abkommen scheitern zu lassen.
Volt hat ja dazu gestimmt, gell?
Zu Recht.
Und Volt ist ja Teil der Grünen-Fraktion und dort aber nicht dem Fraktionszwang unterlegen. Was für Volt Grund war, die Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament
zu unterstützen.
Zu unterstützen, ja, oder dem beizutreten.
Ja.
Wir haben uns ja kennengelernt eben in diesem Kontext von Volt. Mhm. Und da ging es auch um Europa. Das meinte ich vorhin mit diesem systemübergreifenden Denken, das du hast. Also mit Blick auf die Politik, auch da ist ja die Frage, wo kriegt man die Hoffnung her? Also wie kriegt man da dieses, also mir fällt es auch schwer, da zu sagen, okay, die Zukunft wird besser als das gestern. Mhm. Die Zukunft unserer Kinder wird, das geht bergauf. Also ich habe eher Angst, dass die...
Das wird, glaube ich, nicht mehr so sein. Da bin ich bei dir.
Genau.
Also diese 80 Jahre, die wir jetzt hinter uns haben, so friedvoll und so, auch so, ich sag mal, steigernd im Wohlstand, kann es nicht, wird es nicht weitergehen.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen, dass wir trotzdem halt die guten Dinge, die wir halt in den letzten 80 Jahren erreicht haben, zu erhalten und auch besser zu machen. Und ich habe da weiterhin Hoffnung und ich habe bei Volt mir auch in einigen Arbeitsgruppen dann mitgearbeitet und denke halt nach vorn gerichtet, dass so etwas wie eine faktenbasierte und wie eine, ich sag mal, progressive Partei, progressive Kraft aber notwendig ist, weil ich glaube, eines unserer großen Probleme ist gerade, denke ich die ganze Zeit schon immer drüber nach, sind diese ewigen Wahlkämpfe. Da weiß ich aber auch nicht, wie man es besser hinbekommen soll. Also das merkst du ja gerade in Deutschland. Wir haben jetzt wieder ein Superwahljahr. Wir hatten gerade Superwahljahre und wir sind ständig getrieben von dieser Kurzfristigkeit. Und das, was wir eigentlich gerade tun müssten, wäre langfristige Planung, langfristige Themen voranzutreiben, weil wir ja merken, dass unser Land, unser Europa in Teilen einfach wirklich Strukturreformen braucht, echte Reformen braucht, ob es Richtung Digitalisierung auf der einen Seite ist, ob es wirklich auch ein Umbau der Wirtschaft ist, die natürlich aus einer sehr, sag mal, Manufakturwirtschaft heraus in eine andere Art von Wirtschaft geführt werden muss, aber eine Digitalwirtschaft auch in eine, womit wir uns ja schon lange beschäftigen, aber leider bisher es nicht auf die Reihe bekommen, auch in eine mehr autonome oder autarke europäische Infrastruktur. Sowas haben wir heute nicht. Und da müssen wir, glaube ich, anders drüber nachdenken. Und das geht aber halt nicht, wenn wir halt ständig getrieben sind, Firmen für das nächste Quartal, für ihre Quartalszahlen und Parteien für die nächste Wahl. Und dafür brauchst du, glaube ich, mutigere Entscheidungen. Und ich glaube, wir hatten das in Teilen sogar auch bei den Grünen. Ich glaube, so etwas wie ein Robert Habeck hat, glaube ich, dann auch längerfristiger gedacht, habe ich auch wirklich viel Hoffnung reingesetzt, egal ob wir jetzt gerade bei Volt sind, aber solche Menschen, man muss ja, glaube ich, auch teilweise auf die Menschen gucken, egal in welcher Partei sie sind. Und das fehlt mir gerade total.
Was mir manchmal fehlt, ist so ein Narrativ, mit dem es gelingen würde, Wahlkampf auch zu machen mit der Politik, die du gerade beschreibst.
Ja, und du hast die bei meiner SPD nicht, die halt total nach hinten gerichtet ist, die halt wirklich nur festhält an Bestehendem. Mhm. Du hast die gerade bei einer CDU aus meiner Perspektive nicht, die halt auch sehr nach hinten gerichtet ist.
Ja.
Mit einem auch ja, sehr alten Kanzler.
Fragt eure Töchter.
Genau, also wo meine Tochter heute Morgen meinte, als wir die Rede von Merz gehört haben, was redet dieser alte Mann da? Ich meine, das ist jetzt okay, ne? Also, aber trotzdem, man schaut es dir an. Also die führenden Politiker in der Welt sind gerade halt irgendwie alle irgendwie jenseits der 70.
Ja, und das müsste ja kein, es gibt ja auch Menschen jenseits der 70, die generationenübergreifend.
Ja, die frischer denken, ne?
Ja, die frischer denken oder auch einfach in Nachhaltigkeitskriterien. Also,
ja, und das Thema ist ja komplett vom Tisch, ne? Also das Thema Nachhaltigkeit, also um.
Ja, ich meine Nachhaltigkeit im Sinne von, wie erreichen wir überhaupt eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder?
Ja, ja, nur meine, ich merke das ja auch in Teilen, jetzt wenn wir über das Thema Infrastruktur nachgucken, gerade du hast ja gesagt, der Querschnitt ist ein Einschnitt. Der Querschnitt ist auch ein Einschnitt in der Wahrnehmung dessen, wie es auch teilweise unserer Infrastruktur geht. Und das sind dann so kleine Infrastrukturbestandteile wie Aufzüge. Und das ist schon teilweise hart, ne? Also wie kaputt in Anführungszeichen unsere Infrastruktur ist und wie sehr man sich nicht oder wie schlecht man sich auf sowas wie die Bahn verlassen kann. Ich denke gerade die ganze Zeit darüber nach, wie ich die nächsten Male nach Frankfurt komme und wenn ich mir dann anhöre, dass die Bahn momentan eine Pünktlichkeitsquote von 60% hat, dann ist das für Menschen im Rollstuhl eine ziemliche Scheiße, wenn du zum Beispiel umsteigen musst. Mhm. Und wenn du dich halt auf den Anschlusszug verlassen musst. Weil ich kann ja nicht in einen Zug einsteigen, ohne es angemeldet zu haben. Und das sind halt etwa Dinge, wo ich sage, die Infrastruktur ist gerade echt in Teilen broken und wir müssten langfristiger darüber nachdenken. Aber schau dir an, wie eine Bahn kaputt gespart worden ist und das einfach auch teilweise wieder nur aus Wahlkämpfen heraus oder halt, weil man halt im nächsten Quartal, im nächsten Halbjahr so etwas wie die Bahn an die Börse bringen wollte. Mhm. Und das ist halt für unsere Infrastruktur einfach echt scheiße.
Ja.
So, und zurück zur Politik, wie gucke ich da drauf gerade? Ja, also da habe ich, und ich, wir haben es ja vorhin gesagt, auf mein eigenes Leben bin ich wirklich schon hoffnungsvoll. Bei der Politik bin ich das teilweise gerade nicht.
Ja, die Politik beeinflusst ja auch deine Zukunft, dein eigenes Leben. Ja,
total. Also vor allem das Leben meiner Kinder.
Ja, genau. Auch das Reden, ich sag jetzt mal, das Sprechen im politischen Diskurs über Menschen, die krank sind, chronisch krank sind, die rausfallen aus dieser.
Aus dem System.
Aus dem System. Ja. Und ich meine, du bist ja jemand, du kannst jetzt zurückblicken auf eine erfolgreiche Karriere, eine, in der du dir was hast aufbauen können, die es dir jetzt eben erlaubt, eben auch solche Sachen zu machen, wie einfach mal den zweiten Rollstuhl zu kaufen oder so. Und blickst du anders heute auf diese Diskussion zum Beispiel?
Also ich glaube, ich gucke natürlich jetzt schon ganz anders darauf, auf den Umgang mit Menschen, die eigentlich nicht mehr so richtig Teil des Systems sind. Also auf Behinderte und also denke ich schon oft drüber nach, wie ich selber damit umgegangen wäre in der Vergangenheit. Also nicht auf mich bezogen, sondern möglicherweise auch auf Kolleginnen und Kollegen. Also die wenigsten Büros, in denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, wären zum Beispiel rollstuhltauglich gewesen. Mhm. Und damit hast du natürlich irgendwie eine Tür schon zugemacht, bevor du sie eigentlich aufgemacht hast für einen Teil von Menschen.
Wie du zu deiner Tochter sagtest, dein Kopf funktioniert.
Genau, und der funktioniert natürlich auch im Arbeitsleben und das merke ich ja gerade auch. Also ich bin kein anderer Mensch jetzt im Arbeitsleben, aber trotzdem fällt es mir natürlich schwieriger, jetzt irgendwie plötzlich an meinen alten Arbeitsort nach Frankfurt zu kommen. Und ich bin natürlich gerade dankbar, dass ich in einem Konzern arbeite, der mit Krankheit umgehen kann.
Ja.
Der sich das über die Jahrzehnte mehr oder weniger erarbeitet hat, wo natürlich auch so etwas wie Betriebsräte zu beigetragen haben, wo so etwas wie Behindertenbeiräte beigetragen haben. Aber in der kleineren, im mittelständischen Unternehmen, glaube ich, wäre es einfach deutlich, deutlich schwieriger. Und die meisten von denen würden wahrscheinlich wieder ändern erst wieder was an ihrer ganzen Infrastruktur, wenn sie selber dann mal so einen Fall haben. Ja, und das ist schon hart, also darauf zu gucken, wenn Menschen aus dem System herausfallen, wie dann damit umgegangen wird, gucke ich schon anders drauf, klar. Hm. Aber ich meine, klar, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir sind halt Edge Cases. Und das kenne ich ja so ein bisschen aus der Softwareentwicklung. Edge Cases werden halt immer erst am Ende behandelt.
Mhm.
Und eigentlich oft auch erst dann, wenn alles andere läuft, will sagen, wenn es uns richtig gut geht, dann guckt man halt darauf, wie man halt auch die Leute wieder eingebunden bekommt. Ist natürlich super bitter, wenn du dann plötzlich vor geschlossenen Türen stehst, wenn der Fahrstuhl nicht funktioniert, weil es gerade keiner irgendwie, keiner Geld dafür hat oder was auch immer. Man werde ich bestimmt noch ganz viel kennenlernen. Ne? Ich bin ja jetzt gerade mal ein halbes Jahr im Rollstuhl und werde bestimmt noch ganz, ganz viele Momente haben, wo ich denke so, what the fuck, jetzt fällt sie gerade aus dem System raus.
Du meinst, du wirst solche Momente noch ganz viel kennenlernen? Ja,
mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und hier kämpft mir gerade halt ganz, ganz viel von wieder Normalität, indem ich halt gerade die ersten Flugreisen wieder geplant habe und Hotelaufenthalte geplant habe. Ist aber alles schwieriger. Also jetzt zu Freunden nach Ibiza zu fliegen, war früher wirklich super einfach.
Ja.
Jetzt denkst du darüber nach, kommst du ins Flugzeug? Wie kommst du dann nachher vom Flughafen irgendwo hin?
Mhm. Wie ist die medizinische Versorgung vor Ort vielleicht?
Denke ich da nicht mal drüber nach. Da bin ich dann wieder manchmal fast ein bisschen blond, um es blöd offen zu sagen.
Genau. Punk.
Ja, dass nichts passiert. Nee, aber keine Frage.
Umso besser.
Nee, darüber denke ich nicht nach, aber ich denke dann schon darüber nach, dass natürlich, ich brauche ein Hotel, ich kann nicht mehr zu Freunden. Auch wenn ich jetzt über Karneval nachdenke, was ich gerade sagte. Ich könnte gerade bei keinem meiner Freunde in Köln übernachten.
Mhm.
Weil die Häuser, Wohnungen, alle nicht behindertentauglich sind. Also das heißt, rollstuhltauglich. Ja, und das ist schon hart, dass sich das Leben natürlich dadurch auch komplett verändert. Das macht mich manchmal auch traurig. Auch wenn ich darüber nachdenke, dass meine Kinder jetzt in so ein Alter kommen, wo sie studieren gehen. Und ich darüber nachdenke, komme ich jemals in deren Studentenwohnungen rein? Wie kann ich denen dabei helfen beim Umzug? Das sind schon Momente, wo ich dann, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin nicht depressiv oder irgendwie total traurig, aber das macht mich dann schon manchmal traurig, dieser Gedanke. Der ist zwar natürlich auch nach vorne gerichtet, also über die Zukunft nachzudenken, aber da wird es Momente geben, die mich, glaube ich, ziemlich traurig machen werden.
Ja, das kann ich total nachvollziehen, ja. Da schreibst du ja, glaube ich, auch irgendwann in deinem Blog diese Konfrontation mit dieser Finalität, ja, dass es bestimmte Dinge gibt, die kommen einfach nicht wieder.
Ja. Also auch jetzt hier im Haus, das Dachgeschoss werde ich, glaube ich, nicht mehr sehen.
Ja.
Und das war mein Schlafzimmer bis vor kurzem.
Mhm.
Das ist verschlossen. Aber gut, das ist halt so. Und dafür eroberst du dir halt andere Orte und andere Momente und andere, ja, Orte, einfach um bei dem Beispiel Dachgeschoss zu bleiben. Ich werde dafür andere Dinge sehen.
Mhm. Ich finde eine Sache, die ich immer wieder erstaunlich finde, jetzt merke ich es auch gerade wieder, wie wir hier sitzen, das ist eine Präsenz, die nicht selbstverständlich ist, dass der Rest der Welt einfach so weiterläuft und man nicht vielleicht mit dem Gedanken gerade beim nächsten To-Do ist.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, ob du das immer schon hattest. Das ist ja das erste Mal, dass ich mit dir so one-on-one rede.
Nee. Da hast du recht. Also ich bin früher, und das hat mir auch mal eine Psychologin gesagt, in einer Reha, die ich gemacht habe, nach meinem plötzlichen Herztod, dass ich eigentlich immer im Aktiv war und immer ein bisschen fast getrieben wirkte zum nächsten Event, zum nächsten Tun.
Das tust du gerade gar nicht.
Ja, das tue ich auch bei weitem nicht mehr, weil ich halt mich mittlerweile viel besser auf das, was du gerade sagst, auf den Moment einlassen kann.
Das empfinde ich zum Beispiel als Geschenk,
das ist auch,
unserer Erfahrung.
Das ist auch so, weil man einfach mehr Zeit hat. Weil ich ja nicht mehr so viele Dinge tun kann. Die Dinge, die ich mache, mache ich, glaube ich, in der Tat bewusster.
Und manchmal ist man auch, wenn man in diesem Gesundheitssystem ist, angewiesen auf Hilfe, dann auch in so Situationen, in denen man einfach darauf angewiesen ist, dass andere Menschen, wie soll ich sagen, rücksichtsvoll oder bewusst mit deiner Zeit umgehen.
Ja.
Oder mit der Zeit des Kranken, des Patienten umgehen. Das war für uns zumindest auch eine krasse Erkenntnis.
Total. Also
warten.
Genau. Also A, geht ja nichts mehr schnell, das ist ja das eine. Ne? Also dass du
außer mit dem E-Rolli.
Ja, trotzdem wieder nichts mehr schnell. Du kannst ja nicht mehr mal eben irgendwo hin. Ne? Also das ist ja das eine, die eine Erkenntnis. Und in der Tat finde ich auch hart, das fand ich aber schon immer scheiße, wenn Menschen mit meiner Zeit gespielt haben. Und jetzt ist man natürlich in der Tat in einer anderen Situation. Und ich denke manchmal jetzt darüber nach, wie scheiße ich auch im Job teilweise mit Zeiten anderer Menschen umgegangen bin. Weißt du, wie egal mir das teilweise war, weil ich dann ein Meeting überzogen habe, nicht pünktlich war, irgendwie gar nicht darauf geachtet habe und damit natürlich irgendwie die Zeit von anderen Leuten inflationär benutzt habe.
Nicht wertgeschätzt.
Nicht vielleicht. Wertgeschätzt habe. Und in der Tat, das merke ich natürlich auch heute auch, wenn mir das widerfährt, weil ich ja ganz oft jetzt auf andere angewiesen bin, wie du es gerade beschrieben hast. Und das fühlt sich kacke an, dass Menschen halt nicht wertschätzend mit meiner Zeit umgehen.
Ohne es oft zu checken halt.
Ja, ich glaube, das ist auch keine böse Absicht. Das ist keine böse Absicht. Meine Frau erzählt das zum Beispiel auch. Wenn die einen Patienten hat, ist sie in dem Moment. Und dass dann Menschen im Wartezimmer sind, die auf sie warten, hat sie in dem Moment nicht im Kopf. Mhm. Und jeder Mensch, der gerade da mit ihr zusammen ist, würde es total genießen, dass sie in diesem Moment ist. Und natürlich baut sie sich damit halt irgendwie einen Rattenschwanz auf, weil natürlich eine Menge Leute wieder auf sie warten und dann irgendwie in einer merkwürdigen Situation, in einer merkwürdigen Stimmung sind. Aber trotzdem, wie gesagt, jeder andere ist dann, glaube ich, froh und es ist, glaube ich, irgendwie schwierig, ne? Weil wenn du halt in die andere Lage versetzt, des Arztes oder des Pflegenden, ich würde mich ja auch darüber freuen, wenn derjenige voll bei mir ist und nicht gehetzt ist, absolut, und auf den nächsten Termin achtet. Und ich glaube, das muss man sich da manchmal auch klar machen, dass man dann inflationär mit meiner Zeit umgegangen würde, indem ich warten muss. Und wenn ich dann jemanden habe im Nachhinein, der komplett bei mir ist, ist es, glaube ich, auch okay.
Du bekommst dann ja auch die bessere Behandlung.
Wenn das so ist.
Idealerweise. Das stimmt.
Genau. Genau. Aber hast du völlig recht, ne? Also der Umgang mit meiner Zeit ist schon, also auch wie oft ich jetzt in Warteschleifen hänge, weil ich halt bestimmte Dinge anders regeln muss. Also weil ich zum Beispiel meine Bahnfahrt anmelden muss. Ja, auch das ist irgendwie eine inflationäre Umgang mit meiner Zeit.
Und das läppert sich dann ja auch, nicht? Und ich meine, ich erinnere mich noch im Krankenhaus, da wartet man ja einfach dann, also beschwer mich nicht.
Auf Visiten.
Visiten, aber es sind ja Stunden.
Genau. In der Tat war das in Boberg auch teilweise so, dass das gar nicht gefragt wurde, ob man jetzt irgendwie gerade Zeit hat, sondern es wurden einfach Termine in den Tagesplan eingetragen. Ob man selber schon etwas vorhatte an dem Tag, in der Stunde, in der Minute, interessierte gar keinen. Und in der Tat, was du gerade sagst, auf Visiten, dass die pünktlich sind im Krankenhaus, passiert ja gar nicht. Ist nie.
Anders als hast du ja im Zweifel im Krankenhaus auch nicht so wahnsinnig viele andere Dinge zu tun, dennoch.
Auch weiß ich nicht. Weißt du, ich habe mich ja ganz bewusst dann auch schon einfach verabredet, Menschen getroffen.
Stimmt.
Ne?
Ja,
Und ich lag halt nicht nur im Bett.
Ja, ja, ich habe nur gerade an uns, genau, mein Mann damals war ja bettlägerig, deshalb.
Da ist man dann in der Tat. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch manchmal dann die Perspektive von Ärzten, von Pflegern. Die Menschen haben eh nichts anderes zu tun hier. Aber wenn du gerade in der Reha bist, möchten sie ja gerade, dass du halt auch wieder anfängst, was zu tun, zu haben. Und dann gehen sie aber nicht so mit dir um, dass du selber schon wieder Dinge tust.
Selbstbestimmt, selbst geplant und so.
Genau.
Also ich empfand das immer als großes Geschenk, diese Präsenz. Und ich glaube, seitdem verstehe ich auch erst, was so, ja, vielleicht redet man da von Achtsamkeit oder Meditation oder so. Aber ich merke zumindest so in diesem Hustle manchmal, so im Alltäglichen, dass ich mir diese Momente manchmal wieder zurückwünsche. Also nicht Momente im Krankenhaus, nicht Momente mit dieser Krankheit, sondern diese Präsenz zu haben, diese Wertschätzung für das, was auch immer um uns herum ist. Es gab so Glücksmomente oder es gibt so Glücksmomente, die man so schnell verpasst, wenn man nicht aufpasst.
Das stimmt. Aber in der Tat, ich glaube, was du gerade sagst, und ich habe natürlich jetzt auch mehr Zeit für mich, nehme mir auch Zeit für mich und nehme mir aber halt auch so diese, und ich mag den Begriff Achtsamkeit eigentlich auch nicht, aber ich nehme mir am Tag auch einfach, weil ich sie teilweise brauche, weil ich mich einfach mal hinlegen muss, um meinen Rücken in eine andere Position zu bekommen. Diese Momente nehme ich mir und lasse mich halt nicht treiben von irgendwem.
Ich lasse mich gerade ein bisschen treiben von den politischen Entwicklungen, zugegebenermaßen.
Ich glaube, ich lasse mich gerade wirklich von wenigen Sachen treiben.
Well done.
Wirklich nicht.
Gelingt das deinem, also nee, das ist das Umfeld, aber.
Ja, denen gelingt, die sind natürlich viel mehr im Alltag. Also mit, ich bin das natürlich auch durch Job, aber so. Meine Kinder können das noch nicht, ne? Die sind noch getrieben von sein zu wollen, weißt du? Also wie scheinen sie auf andere? Davon sind sie teilweise getrieben. Das versuche ich denen auch manchmal klarzumachen, ey, du musst nicht dem anderen gefallen, aber irgendwie ist das, glaube ich, so in Pubertät und kurz danach.
Das ist, glaube ich, schwierig.
Das ist das, glaube ich, einfach so, dass man das so sein will. Und meine Frau ist natürlich getrieben von ihrem Alltag in einer Zahnarztpraxis. Aber die ruht sonst, das habe ich ja gerade schon beschrieben, schon immer auch in den Momenten. Das konnte die schon immer viel besser als ich.
Hm.
Und
jetzt ziehst du nach, meinst du? Er nickt.
Genau. Und ich glaube, wir haben natürlich jetzt auch so viele Momente, wie wir sie wahrscheinlich selten vorher hatten,
ja,
mit uns gemeinsam. Hm. Also das erste Mal in unserem Leben gucken wir gemeinsam Fernsehserien.
Cool.
Gab es vorher nicht, weil immer irgendwas war. Mhm. Ja, und jetzt plötzlich liegen wir nebeneinander auf der Couch oder auf dem Bett und gucken eine Serie.
Ach, schön. Es gibt eine Serie, die ich immer noch nicht geguckt habe, weil ich immer gesagt habe, ich warte.
Welche?
Oh Gott, es ist die 5. Staffel von Game of Thrones. Aber ich glaube, die muss ich auch nicht mehr sehen in meinem Leben. Aber ich habe ja erst mal so gewartet. Und das Warten ist ja auch noch so ein Zustand, den man eigentlich nicht braucht. Naja, würde ich so nicht sagen.
Ach, weiß ich gar nicht. Weißt du, wir haben jetzt gerade sehr schlecht über das Wort Warten gesprochen. Und dass Menschen halt irgendwie so mit unserer Zeit inflationär oder gemein umgehen. Ich habe manchmal jetzt auch das Gefühl, dass ich sogar positiv warten kann, weil ich, was ich vorhin ganz am Anfang oder irgendwann in der Mitte schon mal gesagt habe, dass ich ja durchaus noch Hoffnung habe, dass in meinem Körper was passiert.
Mhm.
Also an den Stellen, wo ich heute nicht spüre, dass da wieder was hinkommt. Und darauf warte ich in Hoffnung.
Ja, das kann ich verstehen.
Weil ich halt weiß, dass das nicht irgendwie von jetzt auf gleich passiert,
mhm,
sondern dass das Zeit braucht. Und darauf muss man dann warten.
Das stimmt.
Und da kann ich dann auch positiv warten, weißt du?
Vorfreude ist ja auch so ein, ja.
Der Vorfreude würde ja bedeuten, Hoffnung,
mhm,
dass möglicherweise was kommt. Natürlich immer mit kleinen Hoffnungsschimmern,
ja,
die entstehen durch Bewegungen, durch irgendwas. Aber da warte ich gerade doch durchaus positiv.
Schön. Kann ich total nachvollziehen.
Ohne was zu erwarten.
Auch das verstehe ich gut.
Die deutsche Sprache ist ja manchmal gut, ne?
Ja, das kann schon was. Sag mal, gibt es etwas, stell dir vor, du wärst jetzt 20, du wärst jetzt so alt wie deine Töchter, mhm, die sind in diesem Alter, in dem man unweigerlich so ein bisschen Zukunft lebt und denkt, welchen Rat würdest du dir heute geben?
Ich habe, glaube ich, damals, oder ich habe mit 20 zu klein gedacht und mich zu klein gedacht und mir so Grenzen gesetzt aus einem kleinen Denken heraus.
Zum Beispiel?
Dass ich mich nicht getraut habe, ins Ausland zu gehen.
Mhm.
Und das würde ich meinen Kindern, und das sehe ich ja jetzt schon bei meiner großen Tochter, die jetzt schon seit ein paar Monaten in Mailand ist. Und das habe ich bei meinen beiden Kindern auch schon länger gefordert und früher eingefordert oder beziehungsweise gefördert, dass die eine in England war, die andere in den USA war, in Teilen der Schulzeit. Das sind Dinge, die ich mir als heute 20-Jährigen auf jeden Fall auf die Fahne schreiben würde. Sei internationaler, sei mutiger, gucke größer auf das Thema, gucke nicht nur auf dein Umfeld, also auf deine Stadt, dein Land, dein Bund, sondern guck das größer an. Und damit sind wir vielleicht auch so ein bisschen wieder bei dem Thema Europa, was ich damals auch für mich noch nicht so richtig erkannt habe. Und ich meine, klar, ich war in dem Alter, wann war ich 20? 1991. Da musst du dir vorstellen, da war es gerade an die Mauer gefallen. Und da haben wir noch einen ganz anderen Europabegriff gehabt. Da haben wir noch einen ganz anderen Begriff auch von Deutschland gehabt. Aber auch da bin ich damals nicht mutig genug mit umgegangen. Ich habe mich zum Beispiel dann, meine Frau und ich sind dann 1998 nach Hamburg gegangen, aus Köln. Und damals haben wir uns wahrscheinlich nicht getraut, nach Berlin zu gehen. Weil Berlin damals, 9 Jahre nach der Wende, noch echt anders war.
Mhm.
Und es war vielleicht damals richtig, weil in Berlin auch gar keine Jobs und sowas waren. Aber das würde ich, glaube ich, meinen Kindern heute raten. Sprachen und guck einfach größer auf die Welt. Gucke mutiger auf die ganze Welt. Und such dir deinen Ort. Nicht nur in Köln oder in Hamburg oder in München, sondern guck halt in die Welt.
Guck in die Welt. Lieber André, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Das war eine, wie ich finde, sehr besondere Begegnung mit André Bajorat. André sagt, dass die Hoffnung etwas ist, das ihn trägt. Er hat erzählt, wie er schon im Krankenhaus den Blick auf das gerichtet hat, was er auch im Angesicht seiner Querschnittlähmung noch kann, auch wenn das in Momenten schwer fiel. Und das, was er konnte, hat er in der Gegenwart dann auch gleich umgesetzt. Für seine Tochter da sein zum Beispiel, seinen Kopf benutzen, seine Situation realistisch einordnen, planen. Zu Hause in Deutschland dann wieder mit Freunden treffen, in die Aktion gehen und in Verbindung bleiben. Also aus einer Zuversicht heraus, die nächsten Schritte zu gehen und somit das eigene Leben so gut wie möglich im Angesicht der neuen Situationen zu gestalten. Was ich aus diesem Gespräch für mich mitnehme, ist, dass die Hoffnung etwas ist, das man schenken kann oder eben geschenkt bekommt und welchen Wert das hat. Ich kannte André vor unserem Gespräch ja nur flüchtig. Umso mehr hat mich beeindruckt, mit welcher Offenheit und Präsenz er in dieses Gespräch gegangen ist. Vor allem hat er mich daran erinnert, welche Kraft in der Ruhe stecken kann. Hoffnung wirkt, glaube ich, auch deshalb manchmal so stark, weil sie den Blick auf eine positive Zukunft überhaupt erstmal ermöglicht. Und dadurch beruhigt sie wiederum die Gegenwart. Aus dieser Ruhe, die André, wie ich finde, sehr stark ausstrahlt, kann man dann wieder ganz anders in Aktion treten, als wenn man nur von Angst getrieben ist. Das heißt natürlich nicht, dass der Gedanke an die Zukunft völlig frei von Angst sein muss. Aber die Hoffnung kann eben gleichzeitig da sein und dieser Angst etwas entgegensetzen. Nachdem der offizielle Teil des Podcasts vorbei war, sprachen wir noch ein wenig weiter, eben auch über die Politik. Und wie ihr mitbekommen habt, macht die politische Situation uns beiden gerade etwas Angst. Aber das Gespräch im Nachgang war toll, weil wir ausgehend von dem Guck in die Welt, mit dem wir das Gespräch beendet hatten, durchaus nochmal, wie ich finde, einen anderen Blick auf die Zukunft richten konnten. Am Tag vor unserem Gespräch hatte der kanadische Premier Mark Carney eine Rede auf dem World Economic Forum gehalten, in der er eine zugleich realistische und hoffnungsvolle Vision einer neuen Weltordnung skizzierte. Auch Carney sprach vor dem Hintergrund eines tiefen Umbruchs. Und im Grunde genommen hat er dabei nichts anderes gesagt als das, was auch André sagt. Es gibt da einen Einschnitt. Die neue Realität muss klar benannt und analysiert werden. Und dann kann man gucken, welche Handlungsspielräume einem bleiben. Wir können nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Aber wir können uns vielleicht ein Stück weit entscheiden, wie wir mit der Realität umgehen, mit der wir heute konfrontiert sind. Dann können wir schauen, welche Handlungsspielräume uns bleiben und diese ausfüllen, um dann durch heutiges Handeln eine Zukunft herbeizuführen, in der nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder noch leben wollen. In der Ruhe liegt die Kraft und aus der Kraft heraus kann man dann gestalten. Ich bin André sehr dankbar dafür, dass er mich da mal wieder dran erinnert hat. Danke, dass ihr bei der heutigen Folge von Hope Punk mit dabei wart, einem Podcast über die Kraft der Hoffnung im Angesicht von Herausforderungen. Ich bin Malte Schomburg und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.